leaves fall down like rain. Where the blues fall down my brain. There's lightning hopping on the valley. Now we're coming up on me.
So, hallo, hier ist Felicia Herrschaft. Heute mit einer Sendung aus über New York, in dem Sinne über New York Künstlerinnen. Und zwar anhand der Frage, wie Künstlerinnen mit Medien arbeiten und dann auch Transformationen der eigenen Arbeit vornehmen. Und was das mit einer veränderten und reflexiven Öffentlichkeit zu tun hat, werde ich in Interviews mit Marcel Rosler und Jutta Köther besprechen. Medien bilden eben die Bedingungen auch dafür, statische Wahrnehmung von Kunst anhand eines kommunikativen Paradigmas zu verflüssigen, indem eben kollektive Produktionsformen und hierarchische, also Perspektiven gewählt werden und aufgehoben werden, nämlich auch hierarchische Perspektiven des Betrachtens und des Begehrens und wie dieses sich dann eben in installativer Kunst situiert. Marcel Rosler, eine Künstlerin, die auch Gründerin und auch Partizipierende der Utopia Station ist, die jetzt eben in Venedig als auch in München und auch in Frankfurt gewesen ist, Station gemacht hat, thematisiert dies anhand ihrer Erfahrung auch New York Künstlerin zu sein, dort aufgewachsen zu sein und wie sie Displacement oder auch Ruptures oder auch Traveling und Marginalität als eine Weiterführung dann als Konversationsform in der Utopia Station versucht zu vermitteln. Marcel Rosler und Jutta Köther thematisieren auch jeweils ihr Verhältnis zu New York als Künstlerin. Jutta Köther erklärt ihre Rolle dann eben auch in der Bernadette Corporation. Bernadette Corporation ist ein Künstlerkollektiv, das 1994 in New York gegründet wurde und in verschiedenen Städten und Staaten aktiv ist und vorwiegend dann in New York arbeitet. Es ist jetzt ein Roman entstanden, der in Berlin gerade präsentiert wird in der Ausstellung Jetzt und 10 Jahre davor, KW Berlin in den Kunstwerken. Und diese Form des Arbeitens und wie eine fiktive Romanperson, Figur einen Raum bekommt in einer Galerie als Namen dieser Galerie in einer bestimmten Straße in New York, das erzählt sie dann gleich in dem Interview. Ich starte jetzt eben mit Marcel Rosler und davor, oder was wir jetzt hören, ist Alan Haynes. Alan Haynes live at the Big Easy. The Big Easy ist ein Social and Pleasure Club, ein aus dem Haus oder nennt sich auch House of Mixology in Houston, Texas. Und das ist sozusagen auch der Texas Houston Blues. So, ja, Marcel Rosler. After your participant and the founder of Utopia Station. So the question is, because Utopia Station has always these ongoing conversations in exhibition space like museums or the Biennale. So, is there something changing in, or is there a transformation going on in what an exhibition means, or what has this to do with changing categories in the art world. What do you think? And what has this to do with your work? Is there something changing?
Well, I'll start with the word utopia, which we, almost all of us, rejected. But when it became Utopia Station, because of Rikrit Tiruvanija's station, it became much more acceptable as an idea, because I think women don't very often feel comfortable with utopias, because they usually are give women a secondary place or are thought about by men, whereas women are looking for equality in this world before we can begin to think about how to produce another one. But Utopia Station is an attractive idea because it suggests that we can think about how we might get there sometime without having to worry about actually getting there to Utopia. It, in terms of exhibitions, Utopia Station is an interesting concept because it is not as interested in the idea of producing an exhibition as in producing a set of discourses that may or may not result in an exhibition in a recognized space. As you know, we first came together around the curated exhibition of that name at the 2003 Venice Biennale. But even at the time, Molly Nesbitt and Hans-Ulrich Obrist and Rikrit Tiruvanija explained that they were at least as interested in the idea of a group of seminars, a set of posters, some meetings and conversations as they were in actually crystallizing in an exhibition. And in fact, they have stuck to that. We had a conference in Poughkeepsie before the Biennale, and we have had conferences since then. Of course, we see from Documenta that it's possible to have a traditional exhibition and still have conferences associated with it, so that may be nothing new, but they really mean it, that they would just as soon have the conference and the publications, if there are any, and the posters. And our visit to Porto Alegre, which we are trying to arrange for the next World Social Forum in January, we will not have an exhibition. We are still considering what we might do. It may simply consist of having an open studio on the radio every night. And perhaps we'll bring posters and perhaps we won't. But in a way, it's a visit to the social forum to learn more about the social forum and what grassroots organizers are thinking about the possibilities of social transformation through routes other than governments and states, and through routes other than non-governmental organizations, which in a way become an alternative government. So it is an on-the-ground kind of situation of creating a public sphere in situ, one that is repeated every year, that is the World Social Forum, where people exchange ideas and people who represent many more people do so. So I'm pleased at the fact that we are not going down there to bring art to the masses or anything like that, but simply to learn and to take part in a dialogue. I think that Utopia Station has also given us the opportunity to get together ourselves in private meetings and talk about what we think art might possibly have to offer to gatherings in which the kind of art we do really has not had much of a place. In terms of my own practice, I'm interested in it for precisely these reasons, that it's sloppy. It's not a neat exhibition idea. It's not interested in curating particularly, and it's not interested in very high-profile publications that draw attention to themselves as being the new model. So I find it rather modest and understated.
Mm-hmm. And in relation to your work, because you started when you started as a painter, mm-hmm. what has this to do, or if you have an overview over a long period of making art, that now is art not, is if you have conversations and this interactions with curators, artists, and the public, what has this to do with transformation of giving, or making a picture or picture, yeah? Because then you have now installations, and installation art has always to do with a transformation of who is the viewer and the perspective of the viewer, and this kind of perspectivity on art or art in relation to the life world is changing in how you have in the Utopia Station meetings with audience. Is there really a new hierarchy, or is there no hierarchy anymore between the viewer and the artist?
I wouldn't make such big claims for it, but it does provide us with a model of talking with members of the audience on an equal footing in as comfortable a situation as we can manage. And we did try to do that in the last meeting. And in the Biennale, I held a seminar with anyone who wanted to attend about the possibility of art in communities and art outside ordinary institutions. As we know, artists for at least the last 100 years have been looking for ways to do that. And I think it's something that we're constantly renegotiating. Every time we meet with the public, we're renegotiating that particular corner of, if you will, the art public sphere, you know, the public sphere that includes people who have come into the space of discourse in relationship to an art object, an art idea, or something related to that realm. So it's specialized, but also always looks beyond itself.
In relation to your work or your way of becoming an artist?
Well, I gave up painting because I wasn't interested in having things that hung on a wall and people came to look at them quietly. I was looking for something much more active. And that's why I did photomontages to be given away and postcard novels and that went through the mail and just things that might even take place in an art gallery, but we're concerned with everyday life, like a garage sale, a transaction that people would engage in that that is something they recognize. And the terms of the exchange are about something they recognize. Also, I've done a lot of work about food for that reason, because it's something we all understand and recognize and can appreciate even as an aesthetic object, though it's always real food at issue. I don't fetishize these things, the food or the clothing, but I do like people to take one step back every once in a while and think about the way they do function in our society. So for me as well, the concept of an exhibition is very fluid, because it might consist merely of things that people take away.
So that has then something to do with the fluidity of the life world.
Yes.
And that we have really the communication, mm-hmm. and because of communication, it's
right.
now kind of new paradigm,
right.
which is more important than picking up pictures and this yes. was so having a collage is the first step to the communication process.
That's correct. Probably. I think the importation of the communicative paradigm into art in the 1960s is really what made me finally give up painting, because that paintings are mute in a way that other forms of art objects are not quite so mute. The photograph is not mute. It speaks to people, and people speak back to it. All kinds of conversations can occur around it, and the photo montage even more so, because it speaks about a rupture or a displacement.
Yeah.
And that's really interesting to me.
Yeah. If there's a rupture or a displacement, and you are here in New York, or you're really situated in New York as a New York artist, and you have in New York always this kind of rupture and displacement, or a new placement in this, how everybody is who is an immigrant in New York can become a New Yorker. Has this something to do how you would describe you the process, how you became someone who is looking on displacement?
All New Yorkers are in some sense outsiders. So many of us do trace our immediate heritage elsewhere. Whether in the first generation or the second, sometimes the third.
Yeah.
And also because we are not part of the United States in a very real way. We are really looking at the United States from the distance. I mean, we're on the islands here.
Mm.
And we don't fully engage in the culture of the United States, and nor do we fully approve of it like so many cosmopolitan cities.
Yeah.
Like so many cosmopolitan cities, we're not fully of the country that we're part of.
Yeah.
So we have the, perhaps not all of us are immigrants, but we have retained that quasi-outsider status. And with modern communications and transportation, so many New Yorkers do retain a close tie to their homeland, which is not available to most Jews, of course, but because of the catastrophe of the World War II. But for many Latin American immigrants, for example, they are people straddling two worlds. This provides sometimes an uncomfortable status, but it doesn't make them New Yorkers any the less. You know, New York is highly diverse, and we like it that way.
Mm. Yeah. And, but there's really the question what I did in Houston was to find out if artists have the same position as migrants in the world, but as an artist you are always part of a dominant culture. You are not really as devaluated as immigrants in a hegemonial culture.
And we have to remember that economically we are in a much better position to negotiate the middle class world of jobs, or even if we don't get middle class jobs, at least we are middle class in spirit, in the sense that we tend to know how to go where we need to get what we need, whether it's medical care or anything else.
Yeah.
Because most of us either are born here or are born into countries where we were middle class.
Yeah.
Whereas most immigrants from, well, let's take rural immigrants, people from Mexico, who make up such a huge percentage of our labor force. They often come from places where there are no social services, or where the social services are not available to them, and they're discouraged from seeking them here. So artists are not immigrants. Artists may call themselves nomads because we are itinerant, but we're not immigrant.
Yeah.
I mean, we often have to travel for what we do, but that's a different status. We do have a home base.
Yeah, that's right. But there's a long discussion in America, and the term multicultural came up in the 30s.
Uh-huh. Oh, did it?
Yeah, 1899. Robert E. Parks wrote The Marching of the Men.
In what year?
1899.
1899?
Yeah.
Robert Parks was writing in 1899?
Yeah. Robert E. Parks.
Yeah, I know who he is. He's a famous sociologist.
Yeah. He wrote The Marginal Man, and Stonegrist replied on The Marginal Man, mm-hmm. and this marginal man has always this being in two cultures,
right.
and more because of this being in two cultures, you have an overview over both cultures, mm-hmm. and I think this describes, in a way, mm-hmm. the position of artists.
Mm-hmm. That's true, I guess. But why isn't it true also of people who have other professions?
As well. Mm-hmm. I think he describes this, what has this to do, how the Negro man or the Jew just are able to, because of the marginality, to deal in different ways with the crisis of being outsiders.
Mm-hmm.
Yeah. But maybe your next work in Hanover, can you say something on what you are still working? What is the process you're in?
Well, just now I'm working on the book, and it's a fairly traditional photo book, so the exhibition itself will have some other elements in it, including it's hard to talk about what will be in advance. I'm never happy about that. I prefer to let people come see when it's open, but it won't just be a photo exhibition, and of course there will be video as well, and I think my new photo montages that are now on display in New York that were made in response to our invasion of Iraq.
Yeah.
So the show, as I said before, is in response to having been awarded the Spectrum Prize in Photography.
Yeah. And the invasion in Iraq, it's really difficult because there are some reasons, because it was a terror regime and the people suffered a lot of cruelties.
They did, yes.
And they were tortured mm-hmm. every day. So,
well,
it's a double side. What do you think?
I think there's torture and torture. Some people were tortured in Iraq. I don't know what it means to say the whole population was, but they didn't send us a letter or a delegation saying, please come overthrow our leader and wreck our country so that you'll save us. We weren't invited there.
Yeah.
And we have so far killed a lot of people and caused a lot of people to suffer every day.
Yeah.
So, and on false premises. I mean, we lied about why we were there, and we're still lying, and Americans are dying also.
Yeah. And what is now the situation here in the U.S.? A lot of people are so scared because Bush were elected again.
Yes.
What has this? What are your feelings in relation to that situation now?
Well, we're all quite worried and trying to think what we can do next, because this is an extremely dangerous and radical regime that we have here that's intent on a dangerous foreign policy and a dangerous domestic policy.
Yeah.
These are unprincipled, unscrupulous, dangerous, dishonest people.
Yeah.
I mean, many people have made references to Weimar Germany, that this is the Weimar moment, because there are so many authoritarian, dishonest, populist elements of the Bush regime that remind people of the early days of the Nazis.
Yeah, that's a big menace, mm-hmm. I think.
We are really worried about the loss of our civil liberties and reproductive rights and the destruction of our economic future, the destruction of medical care, which we have very poor medical care to begin with. I mean, we have excellent capacity, but very poor access, and the destruction of our pensions, so there will be no security for us or our children.
There are a lot of street children here in New York.
A lot of
street children?
I don't think so. No. Street children tend to go to the west where it's warmer, or the south. Well, it's very it's cold here.
Yeah.
It's very hard to survive on the streets. Seattle has a very large street children population. We have some, but mostly, go to warmer climates if possible.
Yeah. Okay. So, if you won't go to Porto Alegre, what is then for you the next step for Utopia?
I'm not sure.
Yeah.
We still have to talk about what we're doing next. And Molly seems to think we'll go to Porto Alegre the next time as well.
Yeah.
Because the World Social Forum does occur every year.
Yeah. For me, it's really difficult to understand this kind of new social movement. If it's... what is your... what do you think is the utopia probably of this new social movement? There will be.
What do you mean?
Yeah, it's not after the communism and so on.
Well, that's why we have no opinion on this. I mean, this is a very difficult. I would say the left is regrouping. It's very difficult to think about what is our utopian horizon, which is what I think you're asking about. You know, what is the ideal that one would like to see. Of course, many of us have said for many years we would like to see radical democracy.
Yeah.
That's not authoritarian, bureaucratic socialism, but I mean, if you look at the United States and perhaps Europe as well, what you see is an intense division between rich and poor that's growing wider and wider and wider. The United States, the gap between rich and poor is greater than it's ever been in our entire history.
Yeah.
We look more like Brazil more every day with, you know, poorer and poorer people who have no access to social goods. And then the oil men at the top.
Yeah. Yeah, okay. Let's see.
Treat me just like them. Think that it doesn't hurt. Act so funny every time they put me down. Say I even look funny when I'm through. I got news for you. Oh baby, just about to lose the crown. What you gonna do? What you gonna say? Without your funny man and a pick on night and day. Say I even look funny when I'm blue. I got news for you. Oh baby, just about to lose the crown. We'll be right back. cheating and cheating and cool. Give me your personal food to pick me up, just to bring me tumbling down. Say I even look funny when I'm blue. I got news for you, oh baby, just about to lose a crown. What you gonna do? What you gonna say? Without your funny man, the different night and day. What you gonna do?
Nach dem Gespräch mit Marcel Rosler geht es jetzt weiter mit Jutta Köther. Jutta Köther ist nicht direkt als vielleicht Künstlerin bekannt, möglicherweise auch als Kritikerin, auch der Musikkritikerin der Zeitschrift Spex in den frühen 90er Jahren, 80er und frühen 90er Jahren, aber auch als performende Musikerin, in dem, wie sie vielleicht auch eine Form des Posings entwickelt hat und daraufhin ihre Arbeiten untersucht. Aber in dem Gespräch erklärt sie eigentlich auch, wie sie Künstlerin geworden ist. Und das ist tatsächlich das Begehren darin besteht, das an dem Bild festzuhalten, eigentlich an der Malerei festzuhalten. Das ist vielleicht dann ein grundlegender Unterschied zu dem, wie Marcel Rosler arbeitet. Und sie beginnt jetzt in diesem Gespräch erst einmal die Bernadette Corporation, das letzte Projekt der Bernadette Corporation, zu erklären. Und dann kommen wir darauf zu sprechen, wie sie sich auch in New York als Künstlerin situiert. Hier im Hintergrund immer noch aus dem Big Easy, About to Lose Your Clown. Also dann nochmal, um das irgendwie genauer zu beschreiben. Also an diesem Buch wird jetzt seit 3 Jahren gearbeitet und ist das Motto auf die Ausstellung Now and 10 Years Ago?
Es bezieht sich nicht auf die Ausstellung. Die Ausstellung ist sozusagen nur der
Aufhänger.
ist der Ort, die Situation, die es möglich macht, das Buch zu veröffentlichen.
Ja. Und das heißt, wie hat es angefangen, dass ihr zusammen einen Kollektivroman schreibt, wo viele tatsächlich hier aus New York auch daran mitarbeiten? Wer ist das dann oder stellt man diese Frage gar nicht mehr, wenn es ein Kollektivroman
eben
ist?
Ja.
Was ist denn der Autor da?
Es gibt keinen Autor.
Wer schreibt was?
Bernadette Corporation ist der Autor.
Ja.
Worum es ging?
Wie arbeitet ihr zusammen?
Ja, wir haben halt verschiedene Verfahren von kollektiven Arbeiten ausprobiert. Das war sozusagen auch die Idee dabei.
Ja.
Dass man experimentell rangeht und alle Verfahren, die irgendwie die man kennt, oder also von so einer Art Hollywood wie nennt man das? Arbeitsweise, in der man sozusagen einzelne Sachen delegiert. Man macht ein Kapitel und sagt, du schreibst den Hintergrund, du schreibst die Dialoge, du schreibst also so eine Assembly Line,
ja,
bis hin zu extrem subjektiven Reflexionen, die man dann sozusagen von einem anderen überschreiben lässt, also wo man so eine Art Exquisite Cooks Geschichte macht, wo man dann immer so eine Art und alles mögliche dazwischen, also ganz verschiedenartige Schreibformen auszuprobieren und dann da und Und eben, das heißt aber, dass das alles immer sehr langwierig ist, weil es ja durch verschiedene Hände auch durchgeht und
E-Mail
und dies und das. Jetzt, und in der Schlussphase haben wir es ist etwas vereinfachter, also haben wir eine Website angelegt.
Ah ja, das ist ja praktisch.
Wo dann
kann man immer die Texte wieder drauflegen
und sich dann runterholen und nochmal durchlesen und so korrigieren.
Das verändert auch eigentlich sehr stark.
Aber vorher war es halt auch schon so, dass es uns schon auch daran lag, dass man sich ganz am Anfang haben wir extrem viel auch getroffen. Also es war wo die,
hier in New York.
Ja, wo die Gruppe noch zusammen war.
Ja.
Das war bevor Bernadette nach Berlin gezogen ist in Antec. Das Ganze ist ja hervorgegangen aus Bernadette Corporation, die ja schon verschiedene andere Produkte zusammen gemacht haben.
Ja, ein paar.
Ja, also es gab Bernadette als Mode. Als quasi Mode-Designer-Geschichte. Dann, als ich dazu gestoßen bin, war das sozusagen schon vorbei. Da haben sie eine Zeitschrift gemacht, diese Made in USA.
Yeah.
Die existierte dann dreimal. Dann haben sie einen Film gemacht. Get Rid of Yourself. Während die Filmproduktion sozusagen auch zum Abschluss gebracht wurde, kam dann die Idee mit, sozusagen als nächster Schritt, die nächste große Arbeit von Bernadette Corporation sollte halt ein Roman sein.
Ja.
Und das Ganze so, war dann so gedacht, als der Versuch eben so ein Anti-Roman / Stadtroman zu schreiben. So. Ein on the road für heute.
On the road
and the great Gatsby. Für unsere Generation.
Okay.
Na, das Ganze ist eine richtig, es hat einen Roman.
Das heißt, es gibt schon auch etwas wie eine Handlung, also
ja.
Und ungefähr die müsste ja schon ungefähr feststehen.
Okay, die steht fest, aber da ist die muss man sich erlesen. Aber die Protagonistin, ist eine Frau.
In New York.
In New York. Das ist eine junge Frau in New York, die als Person existiert, also die es gibt und die dann sozusagen bestimmte Sachen erlebt, die ich aber jetzt nicht eingehen werde, weil darum geht es die durch ihr Erleben sozusagen das Fabric von New York irgendwie aufblättert. Und gleichzeitig ist sie aber sozusagen auch gar keine Person, sondern sie ist eine Projektion von allen möglichen Ideen von den Leuten, die daran beteiligt sind.
Ja, das ist doch nicht schlecht. Ja. Das hat man ja. Sollte man das haben in dem Roman?
Ja, hoffentlich. Ursprünglich bin ich einfach hier so. Ich wollte ja gar nicht hier hin. Also es war mir. Ich habe New York nie irgendwie was einem irgendwie rüberkam, war irgendwie das Studio 55, weil da irgendwie die Frau vor der Tür steht. Natürlich war das irgendwie ein charakteristischer, mythischer Ort, aber während dieser Zeit fanden, was weiß ich, eine Million andere Konzerte statt und interessante kulturelle, musikgeschichtliche Dinge passierten. Und war das nur das, was sozusagen das krasseste und das plakativeste ist, wird dann sozusagen erst so rausgenommen. Und das ist natürlich irgendwie nicht falsch, aber letztlich ist es dann auch, wenn man hier ist, ist einem das egal. Weil sozusagen das andere, was es auch noch gibt, einem ja zur Verfügung steht, wenn man hier ist. Man ist ja nicht darauf angewiesen, sozusagen ein Image zu kaufen, was für den Export. Und das macht sozusagen, dass diese New Yorker, auch so diese vielleicht auch die Arroganz oder dieses, was New Yorker dann irgendwie so haben. Weil du hast sozusagen alles. Du lebst in allem, was andere Leute nur so häppchenweise in irgendwelchen überzeichneten Versionen dann irgendwie zugeschoben bekommen.
Ja. Naja, also das ist, glaube ich, die
Anwendung
der Kunstszene in New York.
Ja.
Oder?
Ja.
Die hysterisierend ist.
Stimmt.
Ja. Weil ich kenne auch ganz normale New Yorker.
Also, ja, ja, nee, natürlich.
Aber man kriegt hier ständig eigentlich geholfen, wenn man allein sein Metro-Ticket in die falsche Richtung benutzt. Also irgendwie habe ich bisher nicht den Eindruck des arroganten New Yorkers.
Nee, nicht Arroganz im Sinne so, dass halt du. Aber dieses immer. Die Arroganz meine ich nur in Bezug auf, wenn man nach draußen geht.
Ja.
Wenn man irgendwo anders hingeht. Ich merke das so, ich war jetzt gerade in Frankreich mit einem ganzen Haufen anderer New Yorker, wo wir irgendwie die New York-Szene irgendwie vertreten sollen. Und dann kriegst du es aber mit, so das Selbstbewusstsein.
Ja.
Der Leute, die aus New York waren, gegenüber dem Rest der Welt, ist irgendwie so, also so unglaublich.
Ja.
Ja. Ich meine, gut, das waren auch Künstler, von daher hast du vielleicht recht. New Yorker ist nicht gleich Amerikaner. Ich meine, wenn das gleiche wäre, dann wären die Wahlen anders ausgegangen.
Also ja, viele wollen jetzt tatsächlich auch New York verlassen, weil Bush gewonnen hat.
Ja.
Aber jetzt du sagst hier, dass dieses Nichthandeln eine Option ist. Hat das auch etwas mit dem. Funktioniert das auch in Bezug auf deiner Laptop?
Ja. Ja, sicher. Weil ein. Also, das Nichthandeln ist ja, den Roman zu schreiben. Das ist ja nicht in dem Sinne, man nennt sich Corporation, aber man macht nichts. Also außer so eine, man baut ja nichts auf. Es ist ja nicht in dem Sinne in irgendeiner Form ein Geschäft, eine Ware, ein etwas drauf, also was sozusagen mit einem Ziel verbunden ist. Und dieses, ich meine, im Grunde ist es, das Nichthandeln bezieht sich, es ist eine verwandte Form des alten Diktums eben von arbeite nicht. Also dieses Verweigern von einer bestimmten, von bestimmten Abläufen, von Zwängen, die auf Produktion ausgerichtet sind.
Ja.
Die auf ständiges, um irgendetwas zu bringen, muss man sozusagen immer produzieren. Und das ist in New York natürlich ganz extrem, also auch gerade bei Kunst.
Ja.
Man muss entscheiden, welche Ware man herstellen will und muss dann zielstrebig sozusagen darauf hin sein Geschäft, seine Nische sozusagen ausbauen. Und wenn man das nicht tut, wenn man das verweigert, dann wird man in dem Sinne nicht handlungsfähig. Also man betritt eine andere Zone, die so bevölkert ist von anderen Freaks, die auch. Oder man muss dann sozusagen.
In einem Kaffeejob oder.
Ja, man muss sozusagen sich einverstanden erklären mit einer. Früher nannte man das Bohème und heute nennt man das. Hat das keinen Namen. Oder. Es ist auch nicht so klassifizierbar in dem Sinne, weil es auch nicht, auch nicht aus dem Klassensystem heraus entsteht, wie früher. Also, Bohème war ja immer. hat sich ja rekrutiert, ist sozusagen aus den Outlaws der Bourgeoisie, aber das in dem Sinne gibt es hier nicht.
Ja.
Wenn es irgendwie eine Art Sphäre gibt, in der sich Leute, die mit gemeinsamen Interessen oder eben auch diesem Verweigerungsinteresse zusammenfinden, dann sind das eher eben so lose Verbände. Also es sind in dem Sinne keine Künstlergruppen oder es sind keine festen.
Ja.
Also es gibt zwei entscheidende Dinge, die mit meiner Arbeit zu tun haben. Und das eine ist das nicht locker lassen, also nicht nachgeben, dass das, was ich tun will, Malerei ist. Und das hat sehr wohl was mit meiner, also dass ich das wirklich so von frühester Kindheit an wollte und auch
ja.
immer
mit zwei Jahren den Pinsel in die Hand genommen.
Nee, aber so mit schon so als sehr junges Kind irgendwie so in Kunst geguckt, gesehen habe. Meine Mutter hat das immer sehr gefördert. Mit meiner Schwester zusammen ganz immer gezeichnet und so.
Yeah.
Und immer ist es auch sozusagen als so sozialen. Also ich habe immer mit anderen gearbeitet. Also immer so in natürlich mit Familie, aber irgendwie so, das war so. Und das andere ist schon so eine Art ein grundsätzliches Interesse an speziell eben an urbanen Zusammenhängen, also urbanem Leben und alles was an also das die Erkenntnis, also die hatte ich glaube ich auch schon relativ früh, also dass ein das, was man in der Kunst will, immer was zu tun hat mit radikalen Lebensentwürfen. Dass es nie alleine passiert, also dass ein Künstler niemals irgendwie aus dem Nichts kommt, sondern dass es immer in Zusammenhängen entsteht. Und das ist für mich sozusagen die Idee, also für mich da wo sich die Zusammenhänge für mich immer manifestierten, waren immer in den Städten. In der Geschichte der Großen. Aber damals halt immer nur, also als Teenager, als die Großstädte in Europa. Und das habe ich dann sogar auch für mich.
Ja.
Und das Wissen darüber, dass man, also dass ich dann irgendwie akkumuliert habe oder mich auch verfolgt und dann auch studiert und so, das bezog sich ja nicht nur auf Kunst, sondern auch auf andere Sachen. Also im weitesten Sinne in Cultural Politics und Literatur. Und darüber bin ich im Grunde auch in Amerika, also ich habe mich immer sehr interessiert für angloamerikanische Literatur, besonders von Frauen. Und darüber bin ich halt sehr früh mit feministischen Ideen, aber eben nicht auf die Kunst bezogen, sondern erst auf Literatur.
Yeah.
Also Literatur der Moderne. Mich sehr viel damit befasst. Und darüber dann sozusagen erst sozusagen über einen Umweg auf feministische Kunst und Performance und alle möglichen, eben sozusagen die Idee, dass man sich das Medium sozusagen zu eigen macht, was man braucht. Also das ist auch nicht diese Zuschreibung. Ich habe das immer abgelehnt, die Zuschreibung, dass man, also als wenn man Frauenkünstlerin ist, dass man eben keine Malerei machen darf oder sollte. Oder? Ja, in den 70er Jahren war das so. Da gab es feministische Kunst, konnte sich nicht als im gemalten Bild ausdrücken.
Ja.
Dann no, no, no. Und aber wie gesagt, das hat mich hat das immer so als Herausforderung, wie können bestimmtes Begehren auch sich ausdrücken und bestimmte eigene Geschichte, in der ich auch verankert bin und die ich auch habe und ich wie kann man das vereinbaren oder wie kann man sozusagen das so zusammenbringen, dass es sich mit allem anderen, dass es dann diskursfähig wird. Also dass man sich, dass es nicht irgendwie eine Hobbyaktivität, weil man irgendwie es schön findet, eine Pinsel in die Hand zu nehmen, sondern sich damit so selbst befriedigt, sondern dass das so ein Teil eines größeren Verhandlungszusammenhang sein kann. Und daher auch bestimmte Strategien oder bestimmte Vorgehensweisen dafür entwickelt werden müssen, die vielleicht nicht den konform immer sind.
Ja, in dem Sinne ist es sehr schwierig, den weiblichen Ausdruck eines Begegnens tatsächlich abzuwählen. Da muss ich, glaube ich, nicht sagen. Also diese Gender-Hierarchien bestehen ja und immer noch. Und es ist tatsächlich die Frage, welche Perspektive. Ja, ich denke mal, um das vielleicht als eine Form von Gesetz darzustellen, das von über Privilegien eigentlich die Reflexion von Privilegien überhaupt eine Veränderung eigentlich dieser Begehrensperspektive ermöglichen würde. In dem Sinne ist es immer eine, deshalb auch die schwarzen Flächen, würde ich sagen, immer eigentlich ein Ausdruck eigentlich dieser Negativität. Wo befindet man sich?
Also ja, aber die Negativität ist deswegen, ich meine, es ist im Grunde diese Punkt, ich weiß ja nicht, hast du das mal angeguckt? Diese Ausstellung, die ich gemacht habe hier in diesem Raum,
ja,
hat ja genau damit zu tun. Ich habe 170 Bilder gemacht, jeden Tag eins. Schwarze Bilder, die aber alle expressiv sind. Also alle monochromatisch, aber schwarz. Und aus diesen, die habe ich installiert in dem Raum als sozusagen geschlossenen Raum, also dass man irgendwie überhaupt nicht mehr. Also dass man eingeschlossen ist darin, dass man, dann waren die auch chronologisch gehängt, man konnte so vage ablesen, wie sozusagen eine Art Tagebuch von Stimmungen daran festmachen. Und gleichzeitig war es aber auch so fast wie Wallpaper, also weil die so dicht waren und so gehängt, dass man also vollgepflastert ist. So Salonhängung. Dann habe ich die ganze Installation, also in diesem Ambiente habe ich dann darin eine Performance gemacht, die wiederum auf diese Bilder einging, sowohl textlich als auch Musik.
Ja.
Und dann habe ich die ganze Inszenierung nochmal gezeigt, komplett anders, im ICA in Philadelphia, wo diese Bilder, weil es ein ganz anderer Raum war und eine ganz andere, die Ausstellung hieß The Big Nothing.
Ja.
Und handelte eben halt von Negationsstrategien und so weiter. Da habe ich die so gehängt, dass die im Wasserfall, die Decken waren irgendwie so 20 Meter hoch, also riesig hoch.
Ja.
So einen Strom so herunter, also dass die so wirklich monolithisch erschienen. Also das ist so. Und in der völlig, und es war im Grunde das gleiche Material. Und die gleichen, also es sind die gleichen Bilder.
Ja.
Nur anders zusammengesetzt.
Ja.
Und auf eine andere Situation sozusagen reagieren.
Ja.
Und so das, und das meine ich so mit in die, das ist eine, also mal das Grundmaterial, also das, was ich da fabriziert habe in so einem täglichen Verfahren, dass es in der Inszenierung, je nachdem, einen jeweils anderen, ein anderes Kapitel des Diskurses andockt. Also dass man es in der einen Ausstellung das und das sagen kann, das und das bewirken kann, eben in Bezug auf die Räumlichkeit, auf die Leute, die da sind, auf das, was diesen Space über die Ausstellungsform ausmacht, und im anderen was ganz anderes. Und dass die Bilder selbst die Aufgabe haben, für sich gesehen, als einzelne Bilder auch noch, also möglich zu sein. Obwohl ich habe dann beschlossen, ich kann da jetzt zurzeit noch keine Entscheidungen drüber treffen. Aber es war dann so, ja, Leute kamen dann, das finde ich aber jetzt schön, das und das. Ich so, nee, es bleibt, diese Bilder bleiben jetzt alle zusammen. Die werden nicht auseinandergenommen. Das heißt, das ist eine Arbeit, was natürlich auch vollkommen absurd ist. Also eine Malereiarbeit, die ist 170 Tage. Aber also das fand ich dann irgendwie auch, sozusagen, als ist dann Teil dieses Projekts, mit Malerei weiterzumachen. Das ist eine extreme Ausformung davon.
Ja. Welche Aufhebung ist denn der erste Titel und Big Nothing reagiert?
Das war nicht meine Idee. Das Big Nothing es war ein Kurator, der die Ausstellung gemacht hat. Es waren halt ganz verschiedene Künstler. Es war eine sehr große Gruppenausstellung, so mit so 20, da waren ganz viele drin, von Louis Lawler bis Roe Etheridge, Katharina Fritsch, Jack Goldstein. Ich finde, das waren alles, der hatte sich das, der hatte das Konzept sozusagen entworfen, und dann hat er mich gefragt, was ich da reingeben will, und dann habe ich das aber in einer anderen Inszenierung wäre gut, und das haben wir dann gemacht. Nee, der Titel ist, der bleibt der gleiche.
Also, ja. Wie soll man den genau verstehen? Fresh Aufhebung?
Das bezieht sich auf den hegelianischen Begriff von Aufhebung, aber der eben gelesen ist durch ich weiß nicht, ob du dich auskennst mit Zizek, der im typisch Subject ist das, glaube ich, die Aufhebung sozusagen neu neu liest. Und zwar als Prozess. Also aus Aufhebung nicht als Endziel oder als das sozusagen als dieses ideale Verschmelz, sondern dass dieser Punkt sozusagen immer ein unmöglicher ist und nur als Prozess verstanden werden kann. Und ein Prozess, der sich eben immer aber aus einer dialektischen Bewegung ergibt, die in etwas hineingeht, aber dieses in etwas hineingehen sozusagen nie ein festes ist, sondern das immer wieder sich mit seinem eigenen Kollaps oder einer Zerstörung.
In Bewegung.
Ja.
Das ist dann die
Und dass das sozusagen der Akt, das positiv zu besetzen oder das als etwas Positives festzumachen. Das sozusagen das reevaluiert für ihn.
Ja.
Hegel. Also das ist nicht sozusagen als statisches, monolithisches Denkgebilde ist, also das, sondern dass das eben ein Tool ist, also ein bewegliches.
Ja.
Und das meint, also das war der Titel halt dieser Performance, also diese Texte, die ich darin auch, es ist eine Art Textcollage, die ich gemacht habe, mit meinen eigenen Texten drin und teilweise Zitate eben, das ist ein Dijek-Text. Und auf die Bilder bezogen war das halt für mich eben, ja, man entscheidet sich sozusagen jeden Tag die Negation von Malerei zu veranstalten, also das heißt jeden Tag ein schwarzes Bild zu machen, ein Nicht-Bild, also ein abstraktes schwarzes Bild.
Ja.
Und sozusagen daraus aber in jedem Schritt oder in jeder täglichen Bemühung etwas aufzubauen, ein positives, etwas zu tun, was letztlich genau das Gegenteil ist von der Negation.
Ja. Die Liebe.
Ja, das ist eine Aufrechterhaltung und ein weiter, aber eine Produktivität, die nicht in dem Sinne auch, ich habe eine Idee und da ist ein Produkt, sondern eine Produktivität, die sich aus diesem täglichen Einlassen auf nichts, also auf dieses, ich mache kein Bild.
Eine doppelte Negation.
Ja.
Also das wäre dann schon ein Ausdruck für die Liebe, die nicht ist. Also da gibt es bei Kant ja die Tafel des Nichts, die eigentlich der Ausdruck sind.
Ja, genau.
Die ist halt ausgeblieben, außer eigentlich den Wahnsinn. Der Wahnsinn, der gerade Frauen in der Literatur ist.
Ja, wahrscheinlich. Ja, oder ich meine, das hat natürlich auch eine obsessive Qualität, wenn man sagt, dass man lässt sich ja auch auf irgendeinen Wahnsinn ein. Wenn man sagt, ich mache das jetzt jeden Tag. Es ist schon so ein bisschen so. Aber das ist ein bewusstes sich einlassen. Auf diese obsessiven Charakter. Obwohl, im Moment mache ich es nicht mehr. Ich mache halt schon seit Jahren und das führe ich auch immer weiter fort, eben diese Übermalungen von Schwarz. Also ich mache halt so Karten, die Einladungskarten oder so Tagebuchseiten und alles, also Notizen, die ich mir mache, die ich dann auslösche. Die ich komplett, also die ich mache immer so einen Stab Beispiel suche dann aus, welche mir noch gefallen und mache sie dann ganz schwarz und schreibe dann neue Sachen darin ein oder mache Zeichnungen oder manchmal nur ein Bocht oder irgendwelche Gesten.
Yeah.
Die werden dann neu. Es wird alle Bilder oder alles, was darauf Bild oder Information ist, wird ausgelöscht und dann neu eingeschrieben.
Yeah.
Das ist sozusagen so das was immer so mitläuft mit allen anderen Projekten. So, jetzt müssen wir mal los. Ja.
So, das war Jutta Köther. Sie wird jetzt vom 15. bis 20. Dezember hier einen Workshop in Frankfurt an der Städelschule abhalten und je nachdem machen wir dann hier eine Radiosendung mit Jutta Köthers Musikproduktion. Und jetzt am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft hier im Hintergrund noch aus dem Big Easy, dem Social Club, dem House of Mixology. Ein kurzes Stück und damit leite ich über zu Anja Schorskas One Pussy Show. Bis dann.